Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Donnerstag, der 13. August. Es ist mal wieder Chromecast-Zeit und hier ist unser 8. Chromecast mit heute vollzähliger Mannschaft, der Waldgeist.
Hallöchen.
Lizardhahn.
Jawohl, hallo.
Und wir haben heute einen Gast aus Oslo und zwar Anthony Beels.
Hi, hi.
Ja, und ich bin euer Lenny und wir fangen gleich mit unserem ersten Thema an. Der Stadtschreier.
Ja, gut, dann springe ich gleich mal in die Bresche. Noch kurz zu sagen, diese Show wird ganz im Zeichen der Games Convention stehen. Deswegen haben wir auch den Anthony eingeladen. Aber dazu mehr in der entsprechenden Kategorie. Jetzt erstmal die Neuigkeiten der letzten zwei Wochen. Und zwar wurde in den letzten zwei Wochen Update 5.4 veröffentlicht. Es gab ein Online-Welten-Interview mit unserem Game Director Craig Morrison. Und Dave Williams, ein Designer aus Oslo, hat sich die Zeit genommen, die Klassenveränderungen mit Update 5.4 am Bärenschamanen und am Barbaren etwas näher zu erklären und auch den Hintergrund daran, also warum, wie, was, wo verändert wurde. Dann hat das amerikanische Portal Tentonhammer einen Artikel geschrieben, der da heißt A Year Later, in dem sie Age of Conan und den jetzigen Stand des Spiels nochmal beleuchten. Unser US-Community Manager hat ebenfalls einen kleinen Artikel verfasst, kurz vor der DragonCon, wo er eben auch anwesend sein wird oder schon gewesen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich war. Genau. Das war's für diese letzten zwei Wochen mit den Neuigkeiten im Stadtschreier.
Dann kommen wir gleich zu unserer nächsten Kategorie: Kroms Zorn. Lars?
Kroms Zorn. Wie ihr alle wisst, der Aufreger der Woche quasi. Was hat euch die letzten zwei Wochen beschäftigt? Und wir haben uns so ein bisschen durchs Forum gekämpft, haben uns ein bisschen umgeschaut und haben festgestellt, dass uns das dieses Mal gar nicht so leicht fällt, denn wir versuchen ja immer gerne auch gleich zu sagen, warum wir etwas wie wo machen, was euch aufregt, was euch nicht aufregt und wie man das Ganze ein bisschen beheben kann. Wir sind dieses Mal aber zu dem Schluss gekommen, dass wohl der größte Aufreger dieser Zeit die Kiepschlachten sind. Denn die Kiepschlachten, ich weiß nicht, viele von euch nehmen dran teil, aber die dran teilnehmen, wissen eben, die Kiepschlachten haben derzeit öfter das Problem, dass sie vorzeitig beendet werden, weil die Zone, in der gekämpft wird, eben einfach aussteigt, alle 96 Teilnehmer an dieser Kiepschlacht einen Disconnect bekommen und wenn sie wieder einloggen, ist diese Schlacht zu Ende. Der Verteidiger behält sein Keep, völlig egal, wie der Kampf bis zu diesem Punkt gelaufen ist. Die ganzen Sachen werden wieder aufgebaut. Allerdings hat der Angreifer trotzdem seine Punkte nicht mehr, mit denen, die er eingesetzt hat, um eben diese Keep-Schlacht vorzunehmen. Und das ist natürlich eine Sache, die euch sehr, sehr aufregt und die auch immer wieder diskutiert wird. Und da ist eben das Problem, dass wir jetzt nicht sagen können, ja, Freunde, das liegt ja an Folgendem. Denn es ist so, dass das nicht regelmäßig passiert. Man kann nicht sagen, es passiert immer, wenn man das Keep XY angreift. Oder man kann nicht sagen, das passiert immer dienstags. Wie auch immer. Sondern es ist so, dass eben von Zeit zu Zeit gelegentlich eine solche Keep-Schlacht aussteigt und dass dann diese Leute natürlich extrem sauer darüber sind, dass diese Keep-Schlacht beendet wurde. Oder gerade die Angreifer natürlich dann sagen, hey, wir hätten gewinnen können oder selbst wenn wir jetzt nicht mehr diesen Angriff hätten gewinnen können, jetzt sind unsere Punkte weg. Das sind natürlich ärgerliche Sachen, aber wir können jetzt nicht sagen, es liegt an Folgendem und wir werden es beheben. Was wir sagen können, und das ist einfach wichtig, das an dieser Stelle mal zu sagen, es ist uns bewusst, dass dieses Problem existiert. Wir sehen natürlich, dass solche Sachen passieren. Und auch wenn unsere GMs in der Pflicht sind, auf die Server zu kommen und dann zu sagen, ja, wir sehen das, die Punkte gibt es leider trotzdem nicht wieder. Seht es den Jungs nach, die können euch die Punkte nicht wiedergeben. Und was die Technik dahinter angeht, können wir sagen, dass wir natürlich sehen, dass wir diesen Fehler finden und dann auch beheben, damit die Keep-Schlachten wieder funktionieren. Wie gesagt, für diejenigen von euch, die nicht so oft an Keep-Schlachten teilnehmen, es ist nicht so, dass Keep-Schlachten generell nicht funktionieren. Es kommt aber derzeit relativ häufig zu der Situation oder häufiger, als es eben noch vor einigen Wochen war. Und wir arbeiten dran, wir versuchen es hinzubekommen und bitte, bitte hört auf, die Game Master zu prügeln. Deswegen, die können wirklich nicht mehr tun, als das, was wir auch tun, nämlich sagen, ja, diesen Fehler werden wir suchen, finden und beheben, aber jetzt spontan können wir leider nichts tun.
Gut, dann kommen wir gleich zu unserem nächsten Thema. Die Schmiede.
Gut, dann greife ich mir mal kurz das Thema. Und zwar ganz kurz und knapp. Eine weitere Klassenüberarbeitung steht uns bevor. Umfangreich, der dunkle Templer wird überarbeitet. Was da jetzt genau für Gedanken dahinter stehen und welche Einzelheiten es sind, schaut ihr euch am besten selber auf TestLive an. Wir haben schon unsere Entwickler darum gebeten, dass sie einen weiteren Artikel sowie auch die Erklärung zum Bärenschaman und zum Barbaren für uns verfassen, damit wir euch dann so ein bisschen den Hintergrund für die Änderungen erklären können. Sobald dieser fertig ist, werden wir den euch im Forum posten. Bis jetzt haben wir den noch nicht bekommen, deswegen wir sind genauso schlau wie ihr, wenn ihr euch die Patchnotes durchlest, und da keiner von uns jetzt der Spezialisten-Dark-Templar-Spieler ist, lehnen wir uns jetzt da besser nicht weit aus dem Fenster und erzählen euch, was das jetzt alles für Auswirkungen hat, sondern schaut es euch selber an. Noch viel wichtiger, wenn ihr euch angeschaut habt und irgendwie damit nicht zufrieden seid, dann schreibt euer Feedback ins TestLive-Forum, damit die Entwickler es lesen können und da noch feinjustieren können, bevor das Ganze dann auf den Live-Server kommt. Ja, das war's diese Woche für die Schmiede.
Ist sehr umfangreich. Seht es euch mal an. Es ist wirklich, wirklich, wirklich viel. Also die Klasse hat wirklich viel Neues bekommen.
Gut, die nächste Kategorie wäre Anhänger des Königs, aber laut meinem Skript haben wir diese Woche keinen Anhänger gefunden.
Doch, einen kleinen, einen ganz kleinen.
Ja, okay, dann Anhänger des Königs.
Der kleine Anhänger ist mal wieder schamlose Eigenwerbung. Und zwar hatte ich im Forum gepostet, dass vor ein paar Wochen hab ich auf dem Conan Movie Blog, einem Blog, der sich über den Conan Movie dreht, deswegen passt es zum Thema Conan, haben wir Fragen gesammelt, die wir dann dem Regisseur des Conan-Films, Markus Nispel, die wir dem stellen wollten. Wir wussten nicht, ob das klappen würde oder nicht, aber wir haben uns gedacht, wer sich nichts traut, der nicht gewinnt sozusagen. Und deswegen haben wir einfach alle Fragen zusammengeschrieben und ich habe dann halt die Kontakte, die ich habe, dank der Tatsache, dass ich Community Manager bin, genutzt und gefragt, hey, sag mal, wer das nicht, wenn und überhaupt. Und tatsächlich kam dann letzte Woche auch eine Antwort von Markus Nispel, der hatte sich tatsächlich die Fragen durchgelesen und sich derer angenommen und die dem beantwortet. Wenn ihr jetzt auf www.conanmovieblog.com geht, ist die neueste News ein Interview mit dem Director vom neuen Conan-Film, Markus Nispel. Vielleicht ganz interessant für alle Conan-Fans.
Gut, dann steigen wir gleich schnell durch in die nächste Kategorie. Mithras Gebet. Wer von euch beiden fängt an?
Ja, Lars. Ja, ich fange an, genau. Kurz vorab wieder, wie mittlerweile jeden Podcast der Hinweis. Mithras Gebet, eure Fragen an uns. Wir versuchen, diese Fragen zu beantworten. Aber, weil es auch dieses Mal wieder ein bisschen ausgeartet ist in diese Richtung, als wir die Fragen sortiert haben, bitte, 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 wenn ihr Kritik an dem Spiel habt, können wir das verstehen, natürlich, schreibt es in Kritik-Threads, schreibt es irgendwo hin, aber bitte versucht eben diese Kategorie nicht mit Fragen wie, wann wird endlich der Scheiß hier gefixt, voll zu pumpen. Das hilft uns nicht weiter, diese Fragen werden wir hier auch nicht beantworten, diese Fragen werden einfach übergangen. Versucht wirklich Fragen zu stellen, die auch irgendwie einer Antwort bedarf dürfen. Wenn ihr euch einfach nur auslassen möchtet, Kritik üben möchtet, irgendwas anmerken möchtet, wie auch immer, bitte, bitte nicht in diesem Thread. Aber legen wir los. Wir starten durch. Die erste Frage, die wir gefunden haben. Wird es beim Add-on möglich sein, einen Teil der Kosten in Servicepunkten zu zahlen, wie es bei Anarchy Online möglich war? Für diejenigen von euch, die Anarchy Online nie gespielt haben, da war es eben so, dass man diese Servicepunkte, die es ja jetzt bei uns auch gibt, um seinen Charakter umzubenennen, zu transferieren und so weiter, diese Servicepunkte konnte man eben auch investieren. Wenn man dieses Add-on direkt bei Funcom gekauft hat und es runtergeladen hat, konnte man eben Servicepunkte und Bargeld abliefern und so wurde das dann günstiger, das Spiel zu kaufen, als wenn man halt nur gekauft hat. Ob das bei Age of Conan auch so sein wird, wissen wir aber ehrlich gesagt noch nicht. Das Bezahlmodell ist halt noch gar nicht irgendwie bekannt. Da müssen wir einfach mal sagen, bitte noch Geduld abwarten. Sobald wir wissen, wie man das Add-on bezahlen kann, werden wir es euch wissen lassen.
Gut, könnt ihr ja schon einen Hinweis geben, was als Pre-Order für Items enthalten sind oder ist überhaupt geplant, es zu pre-ordern? Da Wie so häufig können wir euch da leider keine Antwort dazu geben. Zum Teil sind solche Dinge auch noch nicht entschieden, da das Add-on sicherlich noch nicht in naher Zukunft, also die nächsten, weiß ich, ein, zwei Monate wird es noch nicht rauskommen, rauskommen wird. Und deswegen sind solche Sachen noch nicht endgültig entschieden. Und deswegen können wir euch auf solche Dinge noch keine Antwort geben. Aber alles, was ihr zum Add-on wissen sollt und könnt, werdet ihr von uns nächste Woche auf der Games Convention erfahren. Gamescom heißt er jetzt. Hustle, Entschuldigung, Leipzig.
Ja, halt in Köln. Eine allgemeine Frage, die schon oft gestellt wurde. Was gibt es Neues in Sachen Bankinventar? Werden bald neue Backpacks kommen? Tatsächlich eine Frage, die wir quasi als Evergreen eigentlich mittlerweile dabei haben. Bisher nichts Neues. Da können wir noch gar nichts sagen, ob da irgendwas passiert.
Wie war Funcom mit der GCO in Leipzig zufrieden? Da wir nicht da waren, wissen wir auch nicht, wie sie gelaufen ist. Wir wünschen aber der GCO in Leipzig alles Gute. Wir waren letztes Jahr da, als sie noch die Games Convention war, und uns hat es sehr super, sehr gut gefallen in Leipzig, haben uns aber dann dazu entschieden, auf die größere Messe nach Köln zu gehen, weil wir da einfach einen größeren Besucherzulauf haben und auch die Presse für die Massenmedien für die Massenspiele eher zugänglich ist, und deswegen mussten wir uns einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen für die größere Messe entscheiden. Auch wenn uns Leipzig, wie gesagt, sehr gut gefallen hat. Aber viel Glück, GC und Leipzig.
Bei Millis gehen die Kombos durch, auch wenn man schon außer Reichweite oder hinter dem Hindernis verschwunden ist. Wird das genauso geregelt wie bei Castern, dass, wenn das Ziel außer Reichweite oder hinter einem Hindernis verschwindet, die Kombo abbricht? Wir können niemals wirklich sagen, ja, wird es, nein, wird es nicht, es sei denn, es wurde eben schon genauso bestätigt. Deswegen kein generelles Nein, wird es nicht, aber was wir sagen können, ist, voraussichtlich wird das nicht passieren. Der Grund ist recht einfach: Ein Caster muss an sein Ziel nicht ran. Der sieht 10 Meter vor sich einen Gegner, drückt auf eine Taste, und wenn der Castbalken durchgelaufen ist, schlägt eben der Feuerball, der Blitz, was auch immer ein, und wenn der Gegner dann mittlerweile sich hinter einem Stein geflüchtet hat, ist das schick. Bei Melis sieht die Sache natürlich anders aus. Die müssen ran an den Feind und müssen dann eben dort ihre Combo anbringen. Jetzt ist es so, dass es bei Melis so funktioniert, dass in der Sekunde, wo man diesen Comboschlag drückt, eben gecheckt wird, ist der Feind noch da. Kombos haben aber durchaus auch schon mal längere Animationen, wo man sich um die eigene Achse dreht und die Axt weit über den Kopf schwingt und zuschlägt, wie auch immer. Diese Animation ist schon nicht mehr ausschlaggebend für diesen Angriff. Es ist also so, dass, wenn ihr an den Gegner ranrennt, ihr zieht die Combo durch und drückt auf die letzte Taste, dann wird eben geguckt, ist der Gegner da? Ja. Und Combo-Schaden berechnet. Wenn ihr dann noch weglauft hinter den nächsten Stein und ihr seid dann 5 Meter weit weg vom Gegner oder 10 oder 15, wie auch immer, und ihr seht noch, wie der da eben ins Nichts im Prinzip seine Combo macht, ist diese Berechnung aber schon durch und ihr werdet den Schaden auch dann erhalten, wenn ihr weit weg seid. Das ist schlicht und ergreifend deswegen gemacht, weil man den Melis nicht zumuten kann, in einer solchen Situation am Gegner dran zu bleiben. Alleine auch deswegen, weil während der Animation ein Melis nichts mehr tun kann. Wenn der letzte Schlag durch ist und er fängt an, sich um seine eigene Achse zu drehen, dann wird der Charakter dort stehen und sich um seine eigene Achse drehen. Immer, egal was passiert. Und wenn man dann sagen würde, ja, aber wenn der Gegner dann wegläuft, dann kommt man in eine Situation, wo man als Melee völlig hilflos ist, weil immer dann, wenn man seine Combo beenden will, man sich nicht mehr bewegen kann und der Gegner außer Reichweite läuft und damit den Kampf gar nicht mehr drehen kann. Deswegen wahrscheinlich nicht, weil es so einfach spielmechanisch am besten funktioniert.
Hat auch was mit dem Server-Tick zu tun. Also es gibt so einen Ablauf-Tick auf dem Server, der bestimmt, wann was wie ausgeführt wird. Und die Animation dauert nicht zum Spaß, eine Sekunde knapp, auch bei den normalen Schlägen, einfach um Latenzen ausgleichen zu können. Weil wir haben halt hier ein Spiel, auf dem Tausende von Spielern auf einem Server im Prinzip sich tummeln. Oder in einer Instanz sind es dann auch wieder gleich mehrere hundert. Und da kann man dann keine Echtzeitberechnung oder Echtzeitschläge oder sowas machen, sondern die Animationen wurden so gewählt, dass sie ja eben eine Sekunde lang sind und damit dem Server auch quasi Luft geben für seine Berechnungen ein bisschen. Und das ist natürlich hat den Vorteil, dass wir auch mit einem Ping von 250 Millisekunden oder teilweise auch mit 500 Millisekunden das Spiel noch so weit spielen können, dass es nicht wahnsinnig auffällt, dass man jetzt eigentlich eine ganze Weile wartet, bis die Antwort vom Server zurückkommt. Also auch da sind es einfach nur auch Kniefälle vor der Tatsache, dass es ein Netzwerkspiel ist. Und diese technischen Einschränkungen, um die kommt man im Augenblick noch nicht drum rum. Dafür ist das Internet auch gar nicht gemacht, leider. Weil man einfach viele Knotenpunkte gehen muss. Aber naja, muss man halt schauen, wie man am besten um diese Probleme rumschiffen kann. Und wir glauben, dass diese Möglichkeit eigentlich ziemlich gut ist. Und ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Wird es irgendwann Karten für Instanzen in-game geben? Bisher gibt es keine, aus dem schlicht und einfachen Grund, dass die allermeisten Instanzen dreidimensionale Modelle sind, wo häufig mal ein Weg über einem anderen Weg läuft. Und wenn wir jetzt eine Karte darstellen wollten, würden von einem dreidimensionalen Gebäude mit Treppen hoch und runter und überlagernden Ebenen, würde euch die Karte nicht wahnsinnig viel helfen. Ihr würdet dann einfach einen Haufen Striche sehen und viele Punkte und ja, würdet euch trotzdem verlaufen. Also es ist so ein bisschen das Problem, dass man die dreidimensionale Darstellung nicht in die zweidimensionale einfach runter kann, Karte dann nützlich machen. Derzeit ist es also in dem Fall nicht geplant, Karten für Instanzen zu machen.
Oh, ich habe eine einfache. Weiters geht das Video, der zweite Wind nicht zu öffnen. Wird das noch gefixt? Getestet und für gut befunden, das Video kann man öffnen, man kann es sich ansehen. Lieber Fragesteller, was auch immer bei dir nicht funktioniert, es war leider nicht rauszulesen, schreib am besten irgendwo ins Forum, ins technische Bereich oder schreib uns in der PM, was genau nicht funktioniert, dann sehen wir es uns an. Das Video funktioniert aber.
Wann werden die NPCs lebendig? Fragezeichen. Ich meine damit, dass sie einen eigenen Tagesablauf haben, Berufen nachgehen und so weiter. Also viele unserer NPCs haben eigentlich einen Tagesablauf, nur ist der nicht an eine Tageszeit gebunden, weil wir ungern die Städte so gestalten wollen, dass man zum Beispiel durch Tarantia läuft und es ist dunkel und dann ist nichts mehr da. Also keine NPCs und ähnliches, weil dann würde die Stadt sehr ausgestorben wirken und alle Spieler, die innerhalb dieser 2 Stunden des Nachtzyklus einloggen, würden dann ein klein wenig frustriertes Spielerlebnis haben. Zum Tagesablauf von NPCs. Ihr könnt euch ja mal zum Beispiel verstecken bei den Vanir-Lagern im Connelltal. Da werdet ihr dann sehen, dass die Jungs auf unterschiedliche Patrouillen gehen, dass sie sich ans Feuer hocken, sich die Hände wärmen, was trinken gehen, irgendwo ab und zu mal in den Busch gehen und pinkeln, dass sie sich miteinander unterhalten. Also durchaus haben sehr viele NPCs schon so eine Art Eigenleben, nur dass man halt keinen kompletten Tagesablauf hat. Das hat auch was damit zu tun, dass wenn kein Spieler bei einem NPC ist, dann wird er auch nicht berechnet, um dem Server Rechenzeit zu sparen. Wenn man immer alle NPCs auf dem ganzen Server am Leben halten würde, dann würde der Server so in die Knie gehen, dass absolut nichts mehr geht, weil die KI-Gehirne von den NPCs sind relativ komplex, die diese Tagesabläufe haben, weil die haben dann so Bedürfnisse, die zufällig ausgewürfelt werden und so weiter. Und wenn die eben die ganze Zeit laufen würden und man denen auch noch die abhängig von der Tageszeit machen würde und so weiter, dann würde unser Server wahrscheinlich so in die Knie gehen, dass nichts mehr laufen würde. Und aus dem Grund haben die zwar Lebens quasi Aktionen, aber keine richtigen Tagesabläufe. Und das wird auch wahrscheinlich in naher Zukunft nicht in der Art und Weise eingeführt, wie es zum Beispiel in Singleplayer-Rollenspielen Einzug gefunden hat.
Ja. Anbei mal noch eine Good Question, Events, schön formuliert. Events sind sicherlich immer interessant und bringen kurzweiligen Spaß. Allerdings ist es einfach so, dass wir natürlich wie jede andere MMO-Schmiede da draußen auch eine Prioritätenliste haben und sagen, okay, es gibt Dinge, die sollten einfach jetzt rein, es gibt Dinge, die können rein, es gibt Dinge, die können später rein und so weiter und so fort. Und uns ist durchaus bewusst, dass Events von Spielern gerne nachgefragt werden, deswegen sind sie auch nicht vom Tisch. Allerdings sind sie in der Prioritätenliste nicht so weit oben, dass wir jetzt sagen können, ja, da wird in nächster Zeit jetzt sehr zügig was passieren. Sondern es ist eher so, dass eben erst andere Dinge im Moment im Fokus stehen und Events da eher so ein bisschen hinten anstehen und vielleicht in der Zukunft. Aber einen konkreten Plan haben wir da im Moment nicht.
Ich überspringe mal die nächste Frage und gehe gleich auf die nächste. Wird es Waffenscheiden in der Beta existierten Waffenscheiden bei den Waffen, die man in der Beta finden konnte? Es gibt auch jetzt noch ein paar Waffen, die Scheiden haben. Insgesamt geht es aber vor allen Dingen bei solchen Dingen auch immer um, will man jetzt Texturen und Polygone für eine Scheide einsetzen und dafür dann einen Baum weniger in der kompletten Gegend haben, weil man muss immer damit rechnen, wenn der Spieler jetzt mehr Polygone an sich trägt für irgendeine Ausrüstung, dann muss irgendwo anders gespart werden, weil sonst kann es dazu kommen, dass sich dann plötzlich 20 Spieler zusammenführen und dann für niemanden mehr irgendwas funktioniert. Und deswegen schreibt uns gerade unser Lizardhahn hier, dass die Waffenscheiden irgendwann um Update 3 herum verschwunden sind. Das habe ich nicht mitgekriegt. Also gut, dann wurden sie rausgepatcht. Wahrscheinlich aus Optimierungsgründen, wie ich gerade gesagt habe. Also es hat immer seinen Grund, warum irgendetwas nicht mehr da ist oder warum etwas nicht kommt oder fehlt. Meistens sind es dann auch eben Optimierungsprobleme. Manchmal wird auch zum Beispiel euch aufgefallen sein, dass im Vergleich zum Launch in Tarantia auf den Marktständen weniger Gegenstände rumstehen. Das liegt daran, dass die Gegenstände Texturen haben, Polygone fressen. Und wenn man das alles aufsummiert, dann sind das haufenweise Texturen und haufenweise Polygone. Und wenn man jetzt da auf jedem Marktstand 5 Krüge wegmacht, dann stehen da immer noch Krüge drauf und es sieht immer noch aus wie ein Marktstand, aber plötzlich hilft es dem Texturbudget der Zone ziemlich. Und genau aus dem Grund wurden auch die Scheiden entfernt.
Ich werde mal die nächsten beiden Fragen zusammennehmen.
Ja, mach mal, meine Stimme stirbt gerade.
Ich merk's und die hängen auch so ein bisschen zusammen. Nämlich, die erste Frage war, wird es so etwas wie eine Art Social-Slot geben? Und wenn ja, in welchem Zeitrahmen? Und die zweite, wird, wenn weiterhin an der irrigen Anschauung kein Social-Slot, es neue sinnvolle Rüstungssets geben? Wenn ja, in welchem Zeitrahmen? Interessante Frage. Hier sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich übrigens, ich hatte es ja eingangs gesagt, so dieses weiterhin die irrige Anschauung, ob die irrig ist oder nicht, lassen wir mal hingestellt sein. Es gibt immer Gründe und für und gegen jede Sache. Beim Social Slot, das ist ein gutes Wort, Social Slot. Beim Social Slot, das hatten wir auch schon
ein paar Mal. Was ist denn ein Slot? Ist das ein kleines Tierchen, das in deiner Hose lebt?
Ja, das kann auch schlottern, das erkläre ich dir dann später. Social Slot ist es eben so, das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, dass es den nicht geben wird. Nein, der Grund ist schlicht und ergreifend, ich möchte das jetzt nicht nochmal komplett aufrollen, aber in einem PvP-basierten Spiel ist eben interessant, ist auch zumindest grob zu sehen, was der Gegner anhat. Der zweite Teil, die neuen Rüstungssets, da kann ich nur sagen, natürlich wird es weiterhin neue Rüstungssets geben. Es wird auch weiterhin neue Social-Kleidung geben. Mit dem Gesindeviertel sind da zum Beispiel, um es nur mal so drei Sachen zu nennen, die mir spontan einfallen, sind Piratenhemden ins Spiel gekommen, die Social-Kleidung sind. Es sind Krähenmasken, irgendwas mit Krähenmaske reingekommen, diese Kapuzen, genau, Krähenkapuze, das war's. Die man tragen kann, die sind Social Level 1. Es sind diese Masken reingekommen, die Tagesschwestern und Nachtschwestern tragen. Auch die erfüllen eher einen optischen Zweck. Es sind neue Rüstungssets reingekommen, auch in alten Instanzen, wie zum Beispiel, empfehle ich sehr, sehr gerne. Seht euch mal an, was in Atzelsburg so an neuen Sachen fällt. Der ein oder andere wird da vielleicht bemerken, dass das hübsche Kleidchen, das schon mal an ihnen vorbeigelaufen ist, genau dort zu finden ist, weil auch in den alten Instanzen durchaus Sachen überarbeitet werden. Es kommt also im Prinzip ständig neue Rüstung. Natürlich nicht immer ganz neue Designs. Es kann durchaus passieren, dass sehr gefragte Rüstungen, wie zum Beispiel das Mitternachtsset des Assassinen, das ehemalige Mitternachtsset, gibt es mittlerweile ja auch in Weißrot und Schwarzrot im Gesindeviertel zu bekommen. Einfach weil diese Sets so arg beliebt bei euch waren, und so oft angefragt wurden mit anderen Farben, dass da eben andere Farben auch eingebaut wurden. Aber Rüstung gibt's eigentlich immer. Soziale gibt's jetzt auch ein bisschen. Da wird mit Sicherheit auch in Zukunft mehr kommen. Eine Augenklappe fällt mir da gerade noch ein, ist auch mittlerweile drin. Die weiblichen Charaktere unter euch haben die Möglichkeit, den Anfangsbikini neu zu bekommen in verschiedensten Farben. Wer nicht weiß, wie es geht, sprecht mal ein bisschen mit den Huren in der Gegenstadt, so als kleiner Tipp. Also es gibt da schon genug, was man anziehen kann. Das ist ganz sicher.
Scheiße. Entschuldigung.
Nee, wir gehen mit guter Laune an die Sache. Soll ich dann?
Ja.
Nein. Ich schneide.
Habt ihr... Nein, das schneidest du nicht. Ihr habt schon einmal über ein Badge- oder Titelsystem nachgedacht, wie es in Star Wars Galaxies der Fall ist. Ein Titelsystem wie das in Star Wars Galaxies ist bisher nicht geplant.
Ja, kurz, knapp und knackig. Wird es Fraktionen geben, bei denen man Reputation sammeln kann? Wir haben jetzt lange überlegt, wie wir diese Antwort am geschmeidigsten formulieren und haben uns entschieden, eine Antwort zu wählen, die auch
nichts damit zu tun hat.
Andere Mal kommt. Ja, bitte?
Die hat absolut nichts damit zu tun. Nein, gar nicht.
Nee, aber also die Antwort an dieser Stelle ist backt Brot.
Genau,
nein. Backt Brot. Die Antwort an dieser Stelle ist, kommt zur GC, da werdet ihr natürlich über das Add-on alle möglichen Sachen erfahren. Und da werden ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Da ist Anthony da. Da werden ganz, ganz viele Sachen. Und da kann man auch über dieses Thema mal sprechen.
Hat wie gesagt nichts mit der Frage zu tun.
Genau.
Was wird getan, damit das High-Level-Zerg-PvP aus der Level-Zone Cache verschwindet? Also zum einen ist es natürlich so, dass wir den Spielern nicht befehlen können, wo sie PvP machen sollen. Dass Cache sich auf eine Art und Weise auch etabliert hat, möchte ich fast sagen. Das ist zwar auch ein sehr praktischer Ort, aber es ist vor allem auch einfach eine Sache, wo Spieler hingehen, gehen Spieler hin. Das PvP war nämlich auch mal schon mal woanders. Aber natürlich arbeiten wir immer daran, dem Open-World-PvP einen besseren Sinn zu geben oder eine größere Nützlichkeit, dass es mehr Spaß macht, im Spiel auch Open-PvP zu machen. Und aus dem Grund werden die Grenzkönigreiche ständig erweitert und attraktiver gemacht, wie schon die letzten Patches auch. Und auch in Zukunft werden die Grenzkönigreiche, also nicht nur eins der Gebiete, sondern auch die anderen Gebiete, um weitere Möglichkeiten fürs PvP erweitert. Zum Beispiel, das hat unser Game Director auch schon angekündigt, werden mit Update 6 so etwas wie Türme kommen. Dann könnt ihr euch um so kleine Scharmützel, Türmchen prügeln und habt dann auch nicht nur Open-World-PvP, in dem ihr Punkte sammeln könnt, sondern auch eben Open-World-PvP oder offeneres PvP, in dem ihr auch Ziele erreichen könnt. Und damit hoffen wir, dass das Open-World-PvP sich eher an Bereichen zusammenzieht, in denen es mit den normalen PvE nicht so stark kollidiert.
Genau. Gibt es Pläne, das Verstecken dahingehend zu überarbeiten, dass man auch verschwinden kann, wenn die Gruppe sich im Kampf befindet, man selber aber nicht? Lange Frage, kurze Antwort, nein. Diese Pläne gibt es im Moment nicht. Das war einfach eine Designentscheidung. Ich mache die Antwort jetzt doch ein bisschen länger, merkt ihr? Es war einfach eine Designentscheidung zu sagen, dass es eben so laufen soll. Und da gibt es bisher auch keine Anstrengungen, Bestreben oder Ideen, wie auch immer, dass man sagt, wir ändern diese Sache. Die bleibt erstmal so, wie sie ist.
Wird mit dem Add-on das Level Cap erhöht? Keine Fragen zum Add-on, bitte. Noch nicht. Ab nächste Woche. Auf der genau. GC.
Oder übernächste Woche im Podcast.
Oder genau.
Da können wir dann. Wird es neue Sets und eventuell Random Epics geben mit Tier 3? Jetzt ist es ja so, dass diese Dungeons eigentlich gar nicht Tier 1, Tier 2, Tier 3 und so weiter heißen, sondern die heißen ja eigentlich, ne, Vistrix, Lair und so weiter und so fort. Die werden aber Tier 1, Tier 2 und Tier 3 genannt, weil die sogenannten Sets so genannt werden. Logischerweise wird also mit dem Dungeon Tier 3 auch das Tier 3-Set eingeführt. Das ist so diese Idee dahinter. Und das wird auf jeden Fall passieren. Ob dann natürlich auch zufällige Epic Drops dabei sein werden, können wir jetzt so noch nicht direkt spontan beantworten. Ein interessantes Beispiel dafür, wie solche Sachen aber aussehen könnten, ist jetzt in Tier 2, beziehungsweise in der Zitadelle des Schwarzen Rings, aber das erste Mal implementiert worden. Da hat nämlich, hier Spoiler, der gute Chatter, das ist der letzte Boss auf der linken Seite der Schwarzen Zitadelle, ein Rezept eventuell. Und wenn dieses Rezept dann fallen gelassen wird und man die entsprechenden Epic-Teile auch aus dieser Instanz bekommt und jede Menge anderen Kram, den man dafür braucht, dann kann man epische Waffen schmieden im Endkampf mit Leviathus. Und das ist zum Beispiel ein Weg, den man gehen kann, dass man eben sagt, wir werden neue Rezepte einführen. Damit haben wir gleichzeitig auch den Rüstungsschmieden mal eine richtige Herausforderung gegeben. Denn das Ding zu schmieden, das ist nicht mal eben so zwischen Tür und Angel gemacht. Da ist viel Arbeit hinter.
Gut, die nächste Frage hattest du vorhin im Prinzip schon beantwortet. Deswegen springe ich gleich zur übernächsten. Mein Gott, ganze Froschfamilie heute hier. Gibt es eigentlich im neuen Gebiet Tarantia Commons, auch Gesindeviertel von Tarantia genannt, ein blaues Set, wenn man auf Episch spielt? Dazu müssen wir sagen, probiert's aus. Hihi.
Timesync, probiert's doch selber aus. Nein, schaut's euch an. Das wäre eine Idee wert. Mir geht's um die Minigames. Bei mir persönlich ist der größte Spaß und Frustbringer gleichzeitig im Spiel. Momentan steht einem nur die Wahl, welche Karte man betreten will. Welche eh meist heilige Hallen ist. Interessante Sache übrigens, auf Asgard zum Beispiel ist es fast immer Blutschlucht, das ist ganz, ganz komisch. Wobei jedoch zumindest meiner Meinung nach die Frage, ob man gegen vorgefertigte und erfahrene Teams antreten will, wesentlich wichtiger ist. Eine Option, nur absolut zufällig zusammengestellten Teams beizutreten, wäre eine deutliche Bereicherung für das PvP-System. Anfänger würden nicht sofort frustriert aufgeben und Profis könnten auf würdige Gegner treffen. Ich sehe keinen Grund, warum dies nicht Platz in der zukünftigen AOC-Version haben sollte. Vielleicht sagt ihr es mir. Sagen wir dir nicht. Derzeit ist es einfach nicht geplant, dass das System, wie man ein Minigame beitritt, verändert werden soll. Das heißt nicht, dass es nicht passieren wird, denn, das sei auch nochmal gesagt, Update 6 wird sich sehr stark auch ins PvP drehen. Änderungen an der Mechanik der Minigames sind auch schon besprochen und erwähnt worden und mal immer wieder aufs Reißbrett gebracht worden. Wir können aber jetzt noch nicht sagen, was wird passieren in Update 6, was wird nicht passieren, wie ändert sich die Situation und so weiter. Derzeit ist es einfach nicht geplant. Vor Update 6, da lehne ich mich jetzt auch einfach mal aus dem Fenster, sage ich mal, wird da in diese Richtung zu 90% nichts passieren. Eigentlich eher zu 99% nichts passieren. Was mit Update 6 kommt, sagen wir euch, sobald wir es euch sagen können, dürfen und wollen.
Gut, ich springe mal gleich über ein paar Fragen drüber, damit wir das Ganze nicht zu sehr ziehen. Zum Teil sind es auch Fragen, die schon beantwortet wurden. Warum wird in vielen Ecken so melancholische Musik gespielt? Das liegt zum einen daran, dass die Welt sehr von Kriegen zerrüttet ist und auch sehr düster, einen sehr düsteren Ton hat. Es wird nicht wirklich passen, wenn wir jetzt, Herr der Ringe ähnliche, schöne, fröhliche Hobbit-Lieder oder sowas in Age of Conan spielen lassen würden. Und vor allem, alle mögen auch schöne Musik, ist ja nicht so. Ist ja nicht so, als wären alle unsere Designer verhinderte Grufts oder sowas, aber es ist einfach auch eine Frage von, was passt zur Lizenz? Und zur Lizenz, also der Conan-Lizenz, ist es so, dass das hyborische Zeitalter, in dem das Spiel spielt, ist im Prinzip, hat Howard so beschrieben, ist ein Zeitalter vor der nächsten großen Naturkatastrophe, weil er hat eben die Welt in so Zyklen eingeteilt, in der er sagte, dass die großen Kulturen immer wieder von einer Naturkatastrophe vernichtet werden, sozusagen mit einem Schlag oder halt die größten Teile davon, und dass die Welt dann immer wieder zurück in die Steinzeit oder in den Barbarismus gestürzt wird. Und deswegen ist auch diese Grundidee von Howard, Barbarei wird irgendwann zur Zivilisation, die Zivilisation verfällt zur Dekadenz, um dann wieder zu Barbarei zurückzufinden, ist ein ganz wichtiges Element von Howard-Geschichten. Und das versuchen wir im Spiel auch darzustellen. Und eben diese Düsternis und dieses präkataklysmische Zeitalter darzustellen, benötigt es eine etwas eher melancholische, düstere Musik, um dem Ganzen den richtigen Rahmen zu geben.
Präkata was? Kann ich das fürs nächste Galgenmännchen benutzen?
Ja. Kataklysmisch ist eigentlich ein englisches Wort, aber ich finde immer, dass das Wort ist so toll, weil das Wort heißt eigentlich sowas wie Naturkatastrophe. Aber Naturkatastrophe klingt nicht so klasse wie kataklysmisch. Ich finde es toll.
Ja, nee, super. Präkataklysmisch ist auch super. Kannst du das fünfmal hintereinander sagen?
Präkataklysmisch. Haha.
Scheiße. Lars, das ist so ähnlich wie Aluminium-Minimum-Immunität. Das muss man auch einfach mal öfter sagen.
Das sage ich auch immer abends, wenn ich 5 Minuten Zeit habe, sage ich das so 2-3 Mal vor mich hin. Ist eventuell ein neues Questgebiet in Stygien geplant? Da können wir sagen, eventuell ist ein neues Questgebiet in Stygien geplant. Letzten Endes, also ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster und sage, es gibt eine 33% Chance, dass das nächste Gebiet in Stygien ist. liegt auch daran, dass wir drei Gebiete zur Auswahl haben, nämlich Stygien, Aquilonien und Silurien. Und wir werken natürlich an neuen Gebieten für euch. Da werden wir aber jetzt noch nicht zu viel verraten. Lasst euch überraschen, aber vielleicht.
Sag doch noch das, was ich da auch hingeschrieben habe. Dass der Markus, den ihr alle kennt, der hat vielleicht was Teuflisches für euch geplant.
Vielleicht hat er was Teuflisches geplant.
Wird es in Zukunft mal möglich sein, im Kaufmannsfenster nicht von aufploppenden Spielernamen gestört zu werden? Das kannst du bereits im Interface abschalten.
Genau, und zwar unter Fortgeschritten gibt es die Option, dass eben die Spielernamen beim Mouseover ausgeblendet werden, dass sie eben nicht dieses kleine Fenster kommt, wo dann steht hier Level 26 Barbar. Das kann man einfach ausblenden und schon hört das auf. Gibt es bei Funcom extra eine Abteilung, die sich ausschließlich mit Problemen, Bugs und deren Lösung beschäftigt? Kurz und knapp natürlich. Wir haben eine Qualitätssicherung, wenn ihr so wollt, eine Abteilung, die eben die Bugs, die gemeldet werden, sammelt, die sortieren, schauen, wie schlimm ist es, wie nachvollziehbar ist es, kann man den Bug reproduzieren, gibt es den Bug schon, hat den schon jemand anders gemeldet, was man halt alles mit einem Bug so machen kann. Und nachdem sie ihn dann sortiert haben aufbereitet haben, wird er dann halt eben an die entsprechenden Abteilungen gereicht und die fixen das Ganze dann, geben es dann zurück zu QA und sagen, hey, ist es gefixt? QA probiert es aus und sagt, jo, ist es und schließt den Fall ab oder nee, ist es nicht, guckt bitte nochmal. Und natürlich gibt es diese Abteilung, klar, das ist, denke ich, selbstverständlich, dass es eine Abteilung gibt, die sich um nichts anderes als das kümmert.
Wird irgendwann mal die Möglichkeit bestehen, laufende Minigames zu sehen und ihnen bei Bedarf gezielt beizutreten? Wie wir schon vorher gesagt haben, was die Minigames angeht, gibt es keine konkreten Pläne, aber wenn ihr solche Ideen habt, könnt ihr die gerne bei uns im Forum nennen oder auch im Testlive-Forum und dann schauen wir, was von den vielen Ideen zur Änderung der Minigames ressourcentechnisch dann den Weg in Update 6 finden wird. Und das war's mit der Kategorie Mithras Gebet.
Tja, für alle, denkt daran, geht ins Forum, die Fragen werden wieder resettet sozusagen und das Forum ist dann wieder geöffnet bis zum 24. August müsste das eigentlich sein, ne? Montag, 24. August. Kommt das hin?
Das ist richtig, genau.
Ja, das ist richtig.
Absolut richtig. Der Montag nach der Gamescom.
Oh Mann, werdet ihr fertig sein.
Ja, danke.
Ja, aber wir müssen ja zum Glück am Montag den Podcast nicht aufzeichnen. Da werden wir, also ich weiß nicht, wann du, Johannes, zu Hause bist. Meine Landung hier in Zürich ist Montagnachmittag irgendwie. Ich glaube, wenn ich Montagabend das Ding aufzeichnen würde, würde sich das ungefähr so anhören. Hallo, herzlich willkommen im Podcast. Das wäre, glaube ich, keine so brillante Idee.
Das lassen wir dann auch, glaube ich, einfach mal.
Also jetzt kommen wir endlich zur nächsten Kategorie, Leute.
Oh hier. Ja, oh ja, oh ja. Wir freuen uns, denn die Folterkammer.
Ja, und da haben wir zu Gast, wie schon zu Anfangs angekündigt, den Anthony Beals, einen Gameplay-Designer aus Oslo, der ebenfalls deutsche Sprache spricht und des Deutschen mächtig ist. Und der wird zusammen mit meiner Wenigkeit nächste Woche auf der Gamescom, ich hoffe, ich habe nicht die ganze Zeit Games Convention gesagt, aber das ist einfach Macht der Gewohnheit. Seht's mir bitte nach, liebe Leipziger, seid mir nicht böse, es ist die Gamescom gemeint. Wird mir zusammen die Expansion euch vorstellen und ja, ihr könnt gerne vorbeikommen und uns alle mit Fragen löchern und uns tolle Vorschläge machen. Und ja, es werden noch weitere Entwickler da sein, aber jetzt kommen wir erstmal zu dir, Anthony. Hallöchen.
Hallöchen.
So, dann würde ich mal sagen, stell dich erstmal vor, sag, wer du bist, wie du heißt, auch wenn ich es schon gemacht habe, und was du so machst in Oslo.
Ja, also wie schon gesagt, ich bin Anthony Beals, arbeite jetzt seit einem Jahr für Funcom in Oslo und arbeite da als Gameplay-Designer. Tja, was macht ein Gameplay-Designer? Und das ist sehr interessant und sehr abwechslungsreich. Im Moment arbeite ich am einen Tower und die Aufgaben, die mir dann quasi als Gameplay-Designer zufallen, sind die Zauber für die Bosse machen, die Zauber für die Monster, also mit den Fertigkeiten der Spieler habe ich nichts zu tun. Effekte zu produzieren, also Particle-Effekte, die ganzen Special-Effects, die bei Zaubern laufen, das Ganze mit Animationen zu kombinieren. Dann habe ich zum Beispiel die Designs für die Bosse dort geschrieben und entwickle die quasi mit einem Skript. Also ist alles natürlich in Teamarbeit entstanden, aber die werden dann quasi in Teamarbeit mit Skriptern, Animationsteam und so weiter, werden die dann umgesetzt. Ja, Deko mache ich, dann die ganzen Monster anziehen, ihnen verschiedene Brain vorher genannt, dass sie verschiedene Sachen machen, also das kann dann davon gehen, dass sie einfach nur hin und her patrouillieren, über dass sie an einen bestimmten Punkt laufen, sich dort was zu essen nehmen oder dass sie in der Ecke liegen und schlafen. Ja, das sind so ein grober Überblick über das,
was ich muss mal kurz unterbrechen. Lars, nimm mal das Mikro aus deiner Nase.
Du hast gerade das in die Nase stecken und jetzt musst du es wieder rausholen.
Oberhalb von der Nase, dass wir dich nicht die ganze Zeit atmen hören. Das klingt immer so, als wird irgendwie
das Fenster offen stehen
hier. Das tut's auch. Hier sind gefühlt 86 Grad.
Ja, bei mir das auch.
Immer. Das ist ja auch immer so. Wir zeichnen die ganze Zeit im Sommer auf, Mann.
Okay. Ja, so, Angel, du arbeitest also im Prinzip mit den Landstreichern, wie sie Markus so schön genannt hat. Environment Artists. Ich finde die deutsche Übersetzung einfach nur brillant. Landstreicher. Es ist einfach herrlich. Mit den Landstreichern zusammen, die dir dann quasi das Dungeon so oder die Gegenden, in denen du Gameplay designst, so gestalten, wie du das haben willst. Also du kannst ihnen dann irgendwie sagen, hier jetzt, ich brauche da ein Loch im Boden, weil ich will da was hinsetzen oder sowas.
Ja, also die Möglichkeiten an den Dungeons was zu ändern, ist zwar manchmal begrenzt, aber im Grunde kann man das so sagen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, in einem Boss-Encounter, ja, also hier diese Ecke, das geht so gar nicht. Da können Spieler hochspringen und quasi exploiten oder so Geschichten. Und ich kann jetzt als Gameplay-Designer nichts daran ändern. Also jetzt zum Beispiel Gegenstände davor stellen, sodass das nicht mehr möglich ist. Dann frage ich den lieben Markus, ob er da mal eine kleine machen kann. Und das passiert dann meistens auch.
Ist der denn, er hat gerade schlechte Laune? Nein, das ist klar.
Das ist bei Markus selten.
Markus ist unser Gott, ja. Einer von den vielen Göttern, die am Spiel arbeiten, muss man dazu sagen. Also wir reden immer nur von den Deutschen, weil wir natürlich mit denen ein bisschen mehr Kontakt haben als mit den Englischsprachigen. Und weil Markus natürlich auch noch mit uns befreundet ist. Dann, was ich noch... du definierst dann auch so Sachen wie zum Beispiel in einem Dungeon oder auch auf einem offenen Playfield die Mobs, die irgendwo rumstehen, ob die zum Beispiel zusammengebunden sind, ob man die zusammenpult oder einzeln pult. Also ihr Gameplay-Designer müsst euch wirklich bis ins letzte Detail überlegen, was ist genau wie.
Ja, genau. Also quasi wir platzieren jedes einzelne Monster und überlegen uns natürlich ganz genau, wie der Spieler quasi durch das Spielfeld dann geht und was die Spielerfahrung sein soll, wir ihm vielleicht ein bisschen härteren hinstellen wollen, also quasi zum Beispiel drei Monster, aber von das zum Beispiel eins wegläuft, wenn er kurz wartet, oder zum Beispiel auch eine Falle, zum Beispiel einen Platz, wo überhaupt keine Monster sind, aber wo sich dann drei Monster treffen und so Geschichten und dann natürlich kleine Fallen, also jetzt von NPCs unabhängig, so wie die Spike Trap in der Pyramide oder die Giftfallen in der Zisterne oder so Geschichten, quasi die den Spieler limitieren oder quasi ihn zwingen, diese zu vermeiden. Also das sind alles so Spielelemente, die wir quasi einbauen, um zu versuchen, das Ganze natürlich eine möglichst interessante Erfahrung zu machen.
Und was ist denn deine ganz persönliche Ansicht? Was macht dir in einem Dungeon am meisten Spaß? Sind es die, ist es das einfach das Durchmoschen durch irgendwie haufenweise Mobs oder sind es für dich eher die Fallen, die dich dann dazu zwingen, dass du immer auf der Hut bist? Oder ist es der Endboss mit seinen Mechaniken, was dich ganz persönlich als Spieler, was natürlich dann irgendwo auch Einfluss auf deine Designs hat, aber was gefällt dir da am besten eigentlich?
Also ich habe ja jahrelang geradet und ich werde persönlich gern vor Herausforderungen gestellt. Und Herausforderungen, das kann aus mehreren Sachen bestehen. Also für mich ist natürlich ein guter Boss, der nicht einfach ja Spank and Tank ist, also den man nicht einfach nur umhauen muss und nichts weiter, sondern wo man Taktiken benutzen muss, vielleicht Gegenstände benutzen muss oder in die Reichweite oder aus der Reichweite raus oder wo verschiedene Klassen unterschiedliche Aufgaben haben, wo sie dann vielleicht auch noch auf Fallen achten müssen, die quasi jetzt für Ranged besonders gefährlich sind oder so. Also ja, als Spieler stelle ich mich gern Herausforderungen und quasi, wenn man schafft, diese zu meistern und umso öfters man etwas macht, umso besser wird man darin und freut mich dann immer ganz besonders, wenn man es dann zum Beispiel durch eine Instanz schafft, ohne ein einziges Mal zu wipen oder so. Das finde ich persönlich eine gute Spielerfahrung. Das okay. Quasi nicht zu leicht war und man es trotzdem geschafft hat.
Lars, hast du noch irgendwelche?
Bei dem ich mich bedanken darf, wenn ich mal wieder durch den Donnerfluss donnere, die Piktenlager ausräume und unten zwischen diesen ganzen Level 55 normalen Pikten, der Level 56 Ober-Elite-Typ steht, der mich mit einem Dampfhammer in einer Sekunde auseinanderfetzt, ja, dann kann ich mich quasi bei dir persönlich dafür bedanken, dass der dazwischen steht.
Also jetzt für dieses Spielfeld war ich nicht zuständig, aber wenn du so deine Probleme mit Shadrisar in der Zisterne hattest, dann
nee, gar nicht eigentlich. Ich sterbe gerne, das ist so.
Ja, aber was wäre das Leben ohne den einen oder anderen Rückschlag? Das gehört übrigens auch zur Conan-Welt, denn auch wenn es für die meisten Leute wahrscheinlich irgendwie ein bisschen abstrus klingt, denn schließlich sind wir ja Helden, auch der gute Conan ist in den Originalgeschichten mehr als einmal davongerannt. Tatsächlich, er hat einfach die Beine in die Hand genommen und gesagt, Leute, ich bin raus. Und das ist natürlich komisch, weil in einem MMO passt es, ist es einfach schwierig, sowas umzusetzen, weil die Spieler, die verstehen nicht, dass sie nicht alles, auf das sie treffen, nicht einfach töten können. Und dann kann es natürlich passieren, dass wenn man ein klein wenig zu mutig ist, dass man das ein oder andere Mal ins Gras beißt, weil man vielleicht vorher erstmal die umstehenden Leute wegziehen sollte und wegpolen, aber das, also ich persönlich als Spieler finde sowas eigentlich immer ganz spannend, weil dann sieht man, dass man mehr machen muss, wie du schon gesagt hast, Anthony, als Tank and Spank, sondern dass man halt hingehen muss, den erst wegpolen, dann den, dann schauen wir mal, oh, da hinten ist ein Heiler oder sonst irgendwas, den ziehen wir auch noch weg, bevor wir auf den etwas stärkeren Boss oder einen etwas stärkeren Gegner auch in den offenen Spielfeldern angeht.
Ja, ich persönlich liebe da ja den Typen im Krähennest, wo man mit einem großen Windwedel die Giftwolken wegwedeln muss, die er ruft. Das ist toll.
Ja, fand ich auch eine super Einfall, ja.
Ja, also hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, das Ganze umzusetzen und quasi, wir haben auch viel Spaß beim Testen dieses Bosses. Also wir haben, ich will jetzt gar nicht sagen, wie lange wir wirklich an diesem Boss nur gefeilt und gemacht haben, bis er denn so war, wie er jetzt auf den Live-Servern ist. Aber es hat uns doch schon die eine oder andere Schweißperle gekostet, als wir dann zum Beispiel festgestellt haben, oh, wenn Spieler dies und das machen, dann ist der auf einmal überhaupt keine Herausforderung mehr. Oder, oh ja, das geht gar nicht. Das ist ja viel zu einfach. Und ja, da haben wir viel, viel zu feilen und verändern. Gerade an diesem Boss haben wir wirklich die eine oder andere Überstunde abgesessen.
Was ich ja an dem Boss super finde, ist, dass man diese Palmwedel danach auch behalten darf.
Ja, das ist klasse.
Ich finde das so geil. Ich glaube, die ganzen Rollenspiele allen nur so, Jungs, wir müssen das Dungeon machen, ich will so ein Wedel. Ich finde das super.
Ja, tatsächlich waren auch, als der Dungeon rauskam, hier eine wahre Geschichte, die ich selbst miterlebt habe, als der Dungeon rauskam, hat sich jeder diesen Wedel besorgt, denn das wurde dann kurz danach geändert. Damals konnte man, der Wedel ist ja, der greift ja quasi an. Das ist ja ein Angriff. Und damit konnte man Leute, die im Stealth um einen herum standen, rauswedeln. Da hat man dann also die ganze Zeit in den Städten überall Leute mit Wedeln rumflitzen sehen, die durch die Gegend gewedelt haben, einfach um Leute aus dem Stealth zu holen. Hat dann den einen oder anderen Mörderspieler, der durch Kemi geschlichen ist, weil er ja von den Wachen angegriffen wird, nicht so sehr gefreut. Das war immer sehr schön, wenn man dann die Leute überall hat wedeln sehen, wusste man, ah, da ist wieder irgendwo einer.
Ja, das sind dann so Fehler, wo wir uns dann im Nachhinein ärgern, dass wir quasi es nicht früher schon gefunden haben.
Ich finde es fast schade, dass es rausgenommen wurde. Es war wirklich lustig, immer zwischendurch ganze Stadtteile wedeln zu sehen. Das hatte was.
Ja, aber auf der anderen Seite sieht man auch mal wieder, dass man, denke ich, dieses Grundproblem, warum gibt es sowas wie den Test-Live-Server? Da geht es nicht darum, dass wir irgendwie den Spielern oder auferlegen wollen, dass sie unsere Software testen, sondern das Problem ist, der Designer spielt's. Anthony, du kannst bestätigen, dass du wahrscheinlich sämtliche Designs, die du gemacht hast, so oft gespielt hast, bis sie dir zu den Ohren rauskommen, um jegliche mögliche Fehler oder jeglichen möglichen Trick, um die ganze Sache zu überlisten, zu vermeiden. Und irgendwann ist man so ein bisschen in seinem eigenen Käfig gefangen. So, es geht eigentlich jedem Designer so oder auch jedem, sagen wir, jeder kreativen
Person. Gerade zum Beispiel Atelius Menschen und Zisterne sind wirklich Dungeons, wo ich fast behaupten würde, ich könnte sie mit geschlossenen Augen spielen. Also ich kenne da jeden Pull, weiß genau das Timing, wann man pullen muss, wo die ganzen Mobs sich verstecken, wo kleine Heimtückigkeiten versteckt sind, wo quasi man vorsichtig sein muss. Und ja, man wird, wenn man es dann so 30, 40, 50 Mal selbst gespielt hat, wird man für die eine oder andere Sache einfach blind. Und ja, dann muss man mal ein bisschen Abstand nehmen, ein bisschen was anderes machen zwischendurch. Das hilft mir immer ganz gut. Und dann wieder mit frischen Augen quasi daran. Und dann sieht man auch Sachen, die man vorher quasi 10-mal gemacht hat und einfach nicht gesehen hat.
Und genau da eben, wie gesagt, Spieler, Test Live, perfekt. Weil wenn ihr in so einen Dungeon reingeht, dann denkt nicht ein Mensch, der sich damit viel zu viel beschäftigt, dann bin ich dann der QA-Mitarbeiter, der halt schaut, ob die Mobs nicht irgendwo in der Wand verschwinden, ob die Kollision passt, ob die Puls passen, ob die Aggro aktiviert wird, ob reinagiert werden. Der schaut mir nach solchen Dingen, dass halt die Funktion passt. Oder der hat weniger die Zeit, jetzt das Dungeon 30 Mal zu spielen, um zu gucken, ob man irgendwie mit irgendeiner Möglichkeit das Dungeon überlisten kann. Aber ihr Spieler, ihr kommt in so ein Dungeon rein. Das Erste, was ihr macht, ist, so, und jetzt schauen wir mal, wie wir dem Dungeon ein Schnippchen schlagen können. Und dann sind da nicht eben nur 10 Leute, sondern sind da 100 oder 1000 oder noch mehr, die in dieses Dungeon reinstürmen und 1000 Gehirne denken mehr als eins. Das ist nun mal einfach so. Und unter den 1000 muss nur einer sein, der auf die kreative Idee kommt. Und dann hat man plötzlich einen Exploit, an dem man unmöglich hätte denken können. Und genau aus dem Grund ist TestLive so wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr neue Inhalte auf TestLive auch anspielt, weil da werden solche Fehler gefunden und werden behoben, bevor das Ganze geht. Und dann gibt es keine Exploits und keine Probleme und sowas. Und hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass wir euch als QA-Abteilung missbrauchen. Es ist einfach nur so, dass die Masse macht's, sozusagen. Und deswegen immer fleißig antworten. Leute wie Anthony, auch die QA, lesen eure Beiträge im TestLive und auch im Forum mit Begeisterung und können auch damit viel anfangen, wenn ihr dann vor allem nicht nur schreibt, Dungeon X ist langweilig, sondern ihr schreibt, also ich find's nicht so gut, das hier und so weiter, zu viele Trash-Mobs, zu wenig Trash-Mobs, Mob X um die Ecke ist zu leicht, wenn man mit Gruppe reingeht und so weiter. Wenn ihr das detailliert machen könnt, ist das absolut spitze und dann ist euer Feedback absolut herzlichst willkommen.
Ja, also gerade zum Feedback möchte ich nochmal was sagen. Wenn unsere Dungeons auf Test Live gehen, dann bin ich zum Beispiel jemand, der wirklich jeden Tag das ganze Forum durchforstet und sucht, ob irgendein Spieler irgendwas über Atelius Frostnest geschrieben hat, um einfach zu sehen, ob es Fehler gibt, die ich nicht gesehen habe, die QA nicht gesehen hat, oder ob es auch einfach Feedback gibt, wie ist zu leicht, ist zu schwer. Wir haben es mit zum Beispiel der Endboss von Crossneft war eine Zeit lang mit 3 Spielern machbar. Ich hoffe, das haben wir jetzt gefixt und ist etwas schwerer als am Anfang auf Test Live, aber so Feedback hilft uns natürlich in unserer Arbeit sehr viel weiter.
Genau. Lars, hast du noch spezielle Fragen an Anthony?
Keine, die wir der Öffentlichkeit zeigen sollten. Nein, ich denke
nicht. Oh, du und deine perversen privaten Fragen immer.
Ja, es tut mir leid, aber ach Mensch.
Ja, ich würde da eigentlich nur noch sagen, wenn du einige Dungeons mit verbundenen Augen durchspielst, wir haben sicherlich noch einen Platz, frei im Raid.
Super Plan. Ja.
Wohl nicht, okay.
Solche Cheats sind nicht erlaubt, das nennt sich Developer-Exploit.
Ach so. Gut, dann halt nicht.
Die Idee war nett, ja, ich wusste, dass du sowas sagen würdest.
Anthony, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst an die Spieler, über deine Arbeit, was auch immer? Irgendwas? Was du uns fragen willst?
Was ich euch fragen will? Das trifft mich jetzt unvorbereitet. Nein, eigentlich nicht. Also,
ich frage, warum zur Hölle bin ich hier, zählt nicht.
Ich hoffe, die Spieler genießen das Spiel und ich freue mich immer über Feedback, über Dungeons, über, ja, schreibt. Lese ich alles gerne.
Oder sagt. Denn, nochmal die Betonung, ja. Nächste Woche
Gamescom. Ihr müsst der unbedingt kommen Mann, zu Gamescom.
Deswegen der große Mann, der Gamescom. Vorne auf der Bühne stehen wird und reden wird, hat euch jetzt gerade einen tiefen Einblick in seine Arbeit gegeben. Und nächste Woche seht ihr sehr viel mehr davon, wenn er auftaucht.
Und nicht nur von ihm, weil da sind nämlich noch 3 weitere Entwickler, glaube ich. Waren es 3? Anthony? Ja. Carola, ja. Knut und?
Carola, Knut, Joel natürlich.
Ja, genau, Joel, Craig sowieso, aber das, also Joel und Craig werden wahrscheinlich, also Craig Morrison ist unser Game Director, Joel Bülos ist unser Ober-Lore-Guru, Writer, König der Geschichten, die werden aber beide für die Spieler nicht zugänglich sein, die meiste Zeit, weil sie im Pressecenter sind und da Interviews geben an diverse Medien und Presse und Vorführungen und so weiter. Aber auf unserem Stand persönlich werden mindestens 4 Devs sein, oder? Ich habe den
Namen vergessen. Ja.
Warte mal.
Und natürlich DeWaldi und DeLiz.
Ja, selbstverständlich, das lassen wir uns doch nicht nehmen.
Auf gar keinen Fall. Zurück nach Deutschland. Ich möchte an dieser Stelle nochmal amtlich betonen, dass ich mich auf den Döner freue, den ich in Köln essen werde, 2 Minuten nach meiner Landung.
Sehr wichtig.
Richtig wichtig.
Und deutsches Bier.
Und deutsches Bier. Ah, nee, stimmt. Genau, wir haben 3 Entwickler. 3 Entwickler und einen QA-Mitarbeiter. Den Are Granhaug.
Ah.
Der wird alles einstellen und die Spieler verschlagen, wenn sie den PC kaputt machen.
Tja, dann würde ich sagen, Anthony, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Wir hoffen, dass du vielleicht das ein oder andere Mal nochmal in den Comcast kommen kannst. Und sonst
ja,
würde ich sagen, ab und zurück in den Keller.
Genau, ich muss dann meine Kette ratteln.
Nein, lasst mich raus.
So, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Der Erzähler. Waldi, was hast du uns rausgesucht?
Eine Geschichte von Tulachim aus dem Rollenspiel, aus dem Asgard-Rollenspielforum. Und zwar ist es seine Charaktergeschichte, sein Charakterhintergrund, um genau zu sein. Also nichts up-to-date von seinem Charakter, es kommt erst später. Und das sind sehr viele Teile und da der Comcast jetzt schon sehr lang ist, will ich einfach nur mal den ersten Teil vorlesen nach der Einführung. Und zwar heißt der Teil 1 Chemie statt der Träume. Der junge Stygia rannte um sein Leben. Er rannte vor seiner Vergangenheit und der Zukunft davon, die ihm in seinem kleinen Dorf erwartet hätte. Er rannte vor dem Hunger und der Zukunft als Bauer davon, vor dem sturen Glauben seiner Eltern an Set und vor dem Verlust seines Glaubens an eine bessere Zukunft. Einer Zukunft in der wunderbaren, der herrlichen, der ewigen, der uralten Stadt Chemie. Dort, wo alle Träume wahr werden, wo alle Gelüste erfüllt werden, wo jeder das sein kann, was er möchte, dorthin rannte er. Seit Tagen hatte er nichts gegessen, außer dem Stück halb vertrockneten Brotes, das ein Händler ihm geschenkt hatte, und er hatte nichts bei sich, außer den Kleidern, die er im Leibe trug, seinen Vorstellungen und Träumen im Kopf und dem Dolch, den sein Vater ihm zu seinem 10. Geburtstag geschenkt hatte. Aber er wusste, dass er nichts in Kemi brauchen würde, als einen wachen Verstand, den Mut, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und den Willen, alles erreichen zu können. Als er nach Tagen der Lauferei und des Hungers an die Stadttore von Kemi kam, stockte ihm der Atem. Golden strahlten die Tore in der Abenddämmerung. Die Helme und Rüstungen der Wachen glänzten silbern und die Mauern waren höher als jedes andere Gebäude, das er jemals gesehen hatte. Und auf die Frage nach seinem Namen und seinem Begehr in der Stadt zögerte er nur kurz und sagte dann, dass sein Name Thales sei und er für einen Händler arbeiten würde. Er wollte seine Vergangenheit vollständig hinter sich lassen, also auch seinen wahren Namen. Und Thales war ein Name, der ihn mit den Träumen nach Reichtum und Ruhm erfüllte. Denn ein Händler aus einem Land weit entfernt, der ihn ein paar Tage mitnahm, erzählte die Geschichte des unsterblichen Kriegers Tempus Thales, der vor langer Zeit hoch im Norden lebte und der unendlichen Reichtum und immerwährenden Ruhm erlangt hatte. Welcher Name könnte besser sein für jemanden, der selbst Reichtum und Ruhm erlangen wollte? Doch als er die Tore Kemis durchschritt und die Straßen der uralten Stadt betrat, kamen ihm das erste Mal Zweifel an seiner Vorstellung der Stadt. Ein unbeschreiblicher Gestank lag in der Luft. Die Häuser waren eher düstere kleine Hütten und überall lagen Gestalten im Dreck, die wimmernd und sabbernd auf den Tod warteten und ihn um Nahrung und Kupferstücke anflehten. Denn der junge Stygier hatte zielstrebig die Elendsviertel von Kemi betreten. Und hier gibt es nichts, was an die wunderbare, die unsterbliche, die herrliche Stadt seiner Träume erinnerte. Aber er war viel zu stolz und viel zu sehr in seinen Träumen gefangen, um seinen Irrtum einzusehen. Und obwohl es langsam dunkel wurde, wanderte er durch die Gassen auf der Suche nach einem Ort, wo seine Träume wahr werden konnten. Doch fand ihn vorher eine Gruppe Straßenkinder, die von einem großen, stämmigen und hässlichen Jungen angeführt wurde. Dieser führte auch den ersten Schlag aus, der dem jungen Stygier die Nase brach und ihn zu Boden riss. Die darauffolgenden Schläge und Tritte nahm er fast nicht mehr wahr, und ein besonders harter Tritt ließ ihn schließlich in die Dunkelheit sinken. Das ist der erste Teil der Geschichte des Charakterhintergrundes von Tulachim. Beim nächsten Mal werden wir Teil 2 vorlesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ja. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende vom Chromecast Nummer 8. Und ich wünsche euch eigentlich nächste Woche sehr, sehr viel Spaß euch dreien. Ich denke, ich werde es nicht schaffen, vorbeizukommen, beruflich bedingt. Ich wäre super, super, super gerne da. Aber ihr müsst das wohl ohne den armen Lenny durchstehen.
Oh Menno, ich hätte mich so gefreut, dich endlich mal in echt zu treffen.
Super, ja, noch ein Dicker. Fall,
noch ein Dicker. Wir müssen demnächst auch mal wieder losrollen.
Ja, dann würde ich sagen, übersteht die Woche gut, kommt mir heil wieder nach Hause, denn am 27. ist Chromecast 9 bereit. Und dann wollen wir natürlich viele, 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 viele Infos aus Köln haben. Wie hat der erste Döner auf deutschem Boden geschmeckt? Und vor allen Dingen, was haben die Booth Babes alles getan?
Du Lüstling.
Könntest dir sagen, aber...
Dann müsstest du mich töten, oder was?
Selbstverständlich.
Gut, dann also erstmal schönes Wochenende und bis in 14 Tagen.
Macht's gut, ihr. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.